Werbung.
Freiheit in der Krise. Ein Bildband mit 48 kritischen Stimmen. 352 Seiten voller großformatiger Porträts von Menschen, die in dieser Zeit eine kritische Position vertreten. In sehr persönlichen Statements melden sich neben Medizinern und Wissenschaftlern auch Juristen, Journalisten und viele weitere Fachleute zu Wort. Hinzu kommen zahlreiche Bilder, die mit dem Blick hinter den Kulissen das Geschehen bei Dreharbeiten, Meetings und Demonstrationen dokumentieren. Mit dabei sind unter anderem Professor Sucharit Bhakti, Vera Lengsfeld, Professor Martin Hadditsch, Thomas Berthold, Dr. Daniele Ganser, Professor Max Otte, Dr. Rainer Füllmich, Professor Stefan Hockertz, Boris Reitschuster, Gunnar Kaiser und viele mehr. Mit einem Vorwort von Dr. Wolfgang Wodak. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf 2,5 Kilo Zeitgeschichte.
Auf Augenhöhe.
Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Heute eine Spezialausgabe, Spaziergang-Spezial haben wir es genannt. Und was wir genau damit meinen, das werden wir im Laufe dieses Abends erfahren mit meinen heutigen Gästen. Ich grüße ganz herzlich Giovanna Winterfeld. Hallo Giovanna.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Sängerin und Synchronsprecherin.
Ganz genau.
Und kommst aus Berlin.
Auch das.
Direkt gerade hergefahren.
Hergefahren. 5,5 Stunden oder ich glaube, es waren sogar 6.
Wow. Und alles nur, um hier zu sein.
Alles nur, um bei euch zu sein, ganz genau.
Schön, dass du da bist. Ich grüße ganz herzlich Sascha, Künstlername Schwarz-Weiß. Wie spricht man das richtig aus?
Schwarz-Weiß.
Schwarz-Weiß, einfach Schwarz-Weiß.
Genau.
Okay,
ja, ja.
Rapper.
Richtig.
Und auch aus Berlin?
Aus Frankfurt.
Aus Frankfurt?
Ja.
Auch jetzt aus Frankfurt angereist?
Yes.
Achso, ich dachte, ihr wärt ihr seid zusammen reingekommen, deswegen.
Ja, ja.
Okay. Ich grüße ganz herzlich Sabine Winterfeld, die Mama.
Genau.
Guck mal, jetzt bringe ich das richtig zusammen.
Ja, ja, ja.
Aber ihr seid zusammen da.
Ja, ja, ja.
Oder bist du mit ihm aus Frankfurt?
Nein, nein, nein. Wir
haben aus Berlin hergereist, genau. So entstehen Gerüchte.
Ja. Du bist Schauspielerin und Anti-Gewalttrainerin.
Genau.
Und was das heute mit dem Thema auch vielleicht zu tun hat, das erfahren wir im Laufe des Abends.
Vielleicht,
herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Und ich grüße zum 34. Mal.
Nein, ungefähr, ja.
Zum dritten Mal.
Feline gewünscht, Konrad. 34 vielleicht.
Feline Konrad. Wir freuen uns, dass du da bist, Feline.
Ich freue mich auch, ja.
Sehr. Schauspielerin und Schriftstellerin.
Genau.
Aus Köln.
Ja, immer noch. Mal sehen, wie lange noch.
Wir wollen in dieser Sendung heute darüber sprechen, wie radikal ist der Widerstand, der Corona-Widerstand? Was passiert hier gerade in diesem Land? Also früher gab es die Französische Revolution, in Deutschland gibt es jetzt die Gevolution. Die Leute gehen raus, gehen spazieren. In Kanada sind die Trucker da. Überall passiert ganz viel und ihr steckt alle mittendrin. Ihr habt oder beziehungsweise aus der Initiative Alles auf den Tisch hat sich friedlich zusammengebildet.
Ganz genau.
Und ihr seid viel auf der Straße.
Ja, genau.
Warum, Giovanna?
Das hatte den Grund, dass wir Alles auf den Tisch ist ja online, ein Online-Format. Mhm. Und wir hatten irgendwann das Gefühl, dass es irgendwie nicht mehr ausreicht. Das hat zwar ein bisschen Wellen geschlagen, aber es haben irgendwie einfach nicht genug Leute gesehen. Es hat einfach nicht die Resonanz erzeugt, die wir uns auch gewünscht hatten. Und irgendwie haben wir dann gedacht, dann müssen wir so ziemlich das letzte demokratische Mittel noch nutzen, was uns übrig bleibt. Und das ist dann doch auf die Straße zu gehen. Und dann ist das so entstanden, weil eine der Frauen, wir sind insgesamt 7 Frauen, die das organisieren, meinte, ey Leute, wollen wir da nicht irgendwie was gründen? Wollen wir nicht schauen, dass wir die Leute auf die Straße kriegen? Und dann waren wir alle dabei und jetzt sind wir viele. Also beim letzten Mal waren wir haben gesagt, wir waren 5.000, das ist das, was wir gezählt haben. Die Polizei hat, glaube ich, gesagt, wir waren 3 oder 3,5, da kann man sich jetzt aussuchen, wie man da mehr Glauben schenkt.
Okay, also die Zahlen wurden ja immer mal heiß diskutiert, auch schon in den Anfängen. Ich erinnere mich noch, 1. August 2020 in Berlin, da hieß es, wie viel sollen es gewesen sein? 17.000 und andere haben von 1 Million gesprochen.
Ja. Also es war auch eine ganz engagierte Frau jetzt bei unserer letzten Demo dabei, die meinte dann ganz aufgeregt zu mir, wir sind bestimmt heute 20.000. Und da muss ich dann auch sagen, so ganz ruhig, so viele sind es nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall mehr, als die Polizei da auszählt.
Werden es auch mehr? Nach
ja,
deinem Gefühl?
Wir waren bei der ersten Demonstration, die stattfinden durfte, von Friedlich zusammen, waren wir knapp 450. Danach waren wir, glaube ich, was waren wir? 1,7 oder war das die Zahl von der Polizei?
Irgendwie knapp 2.
Also es hat sich kontinuierlich gesteigert.
Ja, genau, wir waren 2 bis 3, haben wir gezählt und bei der letzten waren wir jetzt 5. Und rund 5.000. So, ja.
Sascha oder Schwarz-Weiß, was soll ich lieber sagen? Was magst du lieber, Sascha?
Wie du magst.
Ja, also Sascha. In Frankfurt, wie ist da im Moment die Situation?
Was passiert Frankfurt, da auf Frankfurt geht momentan richtig nach vorne. Da gibt es ein paar richtig stabile Leute, die richtig Welle machen. Und heute oder gestern war, glaube ich, ein Sternlauf. Da sind die Frankfurter aus vier verschiedenen Richtungen gekommen und haben sich versammelt. Das ist so ein neues Konzept, wahrscheinlich um die Polizei noch mehr zu verwirren. Ich war letzte Woche dabei, habe ein paar Tracks gespielt. Am Samstag geht es wieder los mit einer relativ großen Demonstration. Also ich glaube, Frankfurt wacht auf jeden Fall gerade auf und wird seinem Namen als stabile Stadt auch langsam gerecht.
Wie reagiert die Polizei im Moment? Kann man da irgendwie pauschal sagen oder ist das wirklich von Termin zu Termin unterschiedlich?
Ja, ich hab das Gefühl, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich an letztes Jahr, wo wir wirklich mit Wasserwerfern abgeräumt wurden am Goetheplatz, auf aller rabiatste Tour. Natürlich völlig unsinnig, weil es ging ja darum, dass wir den Abstand nicht hielten und dann wurden die Menschen zusammengetrieben und wurden dann per Wasserwerfer zusammengedrückt und letztendlich auseinandergetrieben. Also ich glaube, die Polizei hat in Frankfurt sehr, sehr radikal gestartet. Ich habe das Gefühl, dass es langsam besser wird, dass man den Demonstranten, dass man sie eher gewähren lässt. Und das ist eine gute Tendenz, ja.
Schön, dass wir heute so viele unterschiedliche Großstädte am Tisch haben. Berlin, Köln. Was macht Köln im Moment gerade? Wie läuft der Widerstand?
Ja, doch, durch die Spaziergänge merkt man, auf den Straßen werden es immer mehr. Also es war jetzt 2 Jahre bei den normal angemeldeten Demonstrationen wenig Leute auf der Straße für eine Millionenstadt. Also fragt man sich, ob es wirklich eine Großstadt noch ist, weil das also sehr zurückhaltend die gesamte Auseinandersetzung, oder gab keine Auseinandersetzung. Und jetzt bei den Spaziergängen aber werden es immer mehr und das ist von Woche zu Woche, das ist sehr schön. Und die Stimmung ist unglaublich toll und ich war jetzt ein paar Wochen nicht, weil ich unterwegs war, aber davor und es war, also da kommt das gemischte Volk aus der Mittelschicht, ist gesellschaftlich bunt und sehr, sehr friedlich und schön und bei einem Spaziergang gab es dann irgendwann Musik und einen lauten Musikwagen mit Boxen und wir haben die ganze Zeit nur getanzt und
radikal liebevoll.
Radikal liebevoll, wirklich, ja, ja. Und die Gegendemonstration, die dann steht und wirklich gewaltvoll und schimpft und meckert und Hass einem entgegenbringt und so, die werden immer kleiner, wurde mir jetzt berichtet. Und also man merkt schon, dass auch diese Stimmung, die herrscht, also da kann sich ja keiner mehr gegen durchsetzen, der das irgendwie das unterdrücken möchte, weil dieser Zusammenhalt und dieses Mitgefühl so groß ist.
Sabine, wie nimmst du das wahr? Was sind das für Leute, die da kommen, jetzt zum Beispiel Friedlich zusammen?
Bei Friedlich zusammen, also was wir ja, glaube ich, bis jetzt sehr erfolgreich versucht haben, was uns auch ganz gut gelungen ist, Leute auf die Straße zu holen, das ist nochmal anders als bei den Spaziergängen, die sich bisher nicht getraut haben, weil sie Angst vor diesem Framing hatten, weil ja rechts in der Presse sehr erfolgreich gesagt wurde, es wären alles Nazis und die wären gewalttätig und so, was ja nie stimmte. Also bei den Demonstrationen, wo ich war, hat es einfach nicht gestimmt.
Das stimmte ja schon, muss ich sagen, bei den großen Demonstrationen 2020.
Ja, ja, da war ich auch.
Das war ja schon damals absurd, wenn man das in diese Richtung gerückt hat.
Genau. Das war bei mir auch so ein Aufwachprozess, wo ich dachte, Nazi-Aufmarsch? Wo waren die? Genau, und wir haben jetzt aber versucht, auch nochmal eine Brücke zu schlagen und zu sagen, wir wollen natürlich auch die Ungeimpften und die Geimpften und es geht vor allen Dingen auch es ging um dieses 2G und 3G, diese Spaltung, gegen die Spaltung erstmal aufstehen. Weil mir persönlich ist es auch wirklich egal, ob jemand sich irgendwas reinspritzt oder nicht. Das ist mir wirklich vollkommen wurscht. Mir geht es nur darum, dass Leute nicht ausgegrenzt werden. Dafür gehe ich ehrlich. Ich bin ehrlich gesagt, seit ich 15 bin, Aktivistin. Also ich gehe, seit ich wirklich in der Schule bin, gegen Nazis auf die Straße und versuche immer gegen Ausgrenzung zu kämpfen. Und auf einmal merke ich, das kriegt auf einmal ein anderes Ausmaß, weil es aus meiner eigenen Peer Group kommt. Also ich bin ehemalige Grüne. Ich war da Mitglied. Und was wir auf jeden Fall jetzt mit Friedlich zusammen geschafft haben, ist, dass sehr viele Leute mit Migrationshintergrund, wie man so schön sagt, irgendwie sich jetzt auch trauen und sagen, okay, ist es jetzt okay, weil wir sind kritisch, aber wir hatten Angst, als rechts dargestellt zu werden oder mit Rechten zu laufen und sehen, dass wir ja eigentlich alle für die gleiche Sache auf die Straße gehen. Und ansonsten sind diese ganzen Montagsspaziergänge sehr gemischt, also Wir hatten jetzt die Feuerwehr, die Berliner Feuerwehr bei uns mit auf der Straße. Die haben auch einen Brief verlesen. Wir haben viele Pflegekräfte. Eine Intensivkrankenschwester hat bei uns eine Rede gehalten und hat auch gesagt, warum sie jetzt aussteigt. Ja, man lernt sehr viele Leute kennen aus allen möglichen Bevölkerungsschichten. Also ich glaube, langsam klappt das auch mit dem Nazi-Framing nicht mehr so.
Ich glaube, das bringt auch die Leute zusammen, oder? Dieses Gefühl von, wir wollen diese Spaltung halt einfach nicht.
Genau.
Dieses, weil man es spürt, so wie es immer weiter, diese Kluft.
Und ist das nicht lustig? Ich dachte ja immer, weil du das auch gesagt hast mit der eigenen Peer Group, dass das so grundlinkspolitische Werte gewesen wären. Also ich hinterfrage mittlerweile auch immer, mittlerweile hinterfrage ich einfach, was ich eigentlich für links gehalten habe oder was diese Begriffe überhaupt bedeuten oder ob das einfach nur Deckel sind, die man auf Gefäße drauf tut und am Ende bedeuten sie gar nichts so. Weil, also ich dachte immer, das wäre genau linkspolitisch.
In Frankfurt hat mir jetzt ein Veranstaltungsleiter erzählt, wie er die Antifa dazu gebracht hat, nicht mehr auf die Veranstaltung zu kommen. Und zwar jedes Mal, wenn die Antifa kam und geschrien hat, Nazis raus, hat er dann alle Leute dazu angewiesen, auch Nazis rauszubrüllen. Mhm. Viel lauter als die Antifa und mit längerem Atem. Und das hat dann dazu geführt, dass die Antifa sich irgendwann einfach nicht mehr blicken ließ, weil ihr ganzes Konzept halt irgendwie zerstört wurde. Wenn halt die große Masse der Demonstranten Nazis rausschreit, ja, wozu ist man dann da? Ne?
Eine Frage, die ich an euch alle habe, warum zeigt ihr Gesicht? Also viele sind ja immer noch die, wie soll ich jetzt sagen, die mitmachen, die natürlich auch Angst haben, eben genau vor dem, was du gesagt hast, Sabine. Das hat ja auch wirklich weitreichende Konsequenzen. Das war ja von Anfang an so, dass auch immer, es wurde ja immer ein Exempel statuiert. Also wenn du auf eine Demo gehst, dann kannst du deinen Job verlieren, dann bist du ausgegrenzt. Aber woher nehmt ihr eure Energie zu sagen, ich zeig Gesicht? Und hat das ist jetzt schon die zweite Frage, aber die stelle ich noch gleich hinten dran. Hatte das bereits auch für euch schon Konsequenzen?
Also ich persönlich weiß nicht, wie ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht Gesicht zeigen sollte. Also ich weiß wirklich nicht, wie das funktionieren sollte, ohne dass ich komplett gegen meine eigenen Werte gehe und jeden Tag mich durch den Alltag lüge. Also ich habe am Anfang bin ich noch sehr unterm Radar geflogen, auch in meinem Beruf als Synchronsprecherin. Da habe ich dann ein paar Gespräche mitbekommen, wo irgendwie das Atelier davon erzählt hat, mit einem süffisanten Grinsen, dass sie jetzt einen Kollegen umbesetzt haben, weil der auf einer der Demonstrationen dabei gewesen ist. Und da habe ich noch nichts gesagt, weil ich einfach nicht umbesetzt werden wollte. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, das geht gar nicht mehr. Also ich müsste mich so sehr selbst belügen. Irgendwie ist das jetzt ganz automatisch passiert. Und ich habe auch festgestellt, dass es gar nicht so doll wehtut, wie ich anfänglich angenommen hatte. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt, wo ich irgendwie meine Wahrheit spreche, plötzlich Menschen begegne, die einfach sehr mit mir und meinem Wertesystem so resonieren. Und das ist irgendwie gar nicht so schlimm auf der Seite der Medaille gerade.
Und Konsequenzen? Also hast du auch schon gespürt, irgendwie, dass jemand gesagt hat, also mit Giovanna wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten?
Boah, also jetzt nicht in einem Ausmaß, dass es irgendwie mein ganzes Leben umkrempeln würde. Aber klar, also es gibt vermutlich Ateliers, die mich zum Beispiel nicht mehr buchen. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich weiß nicht, was da intern abgeht oder so, worüber die reden. Im Freundeskreis, nee, gar nicht so doll tatsächlich. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ich von mir aus einfach mich auf andere Leute zu, ne? Ich orientiere mich einfach woanders hin. So. Ich habe einfach automatisch mit anderen Leuten zu tun gerade. Es geht eher von mir aus als von denen.
Sascha, wie geht dir das?
Ich bin ja direkt mit meinem Song Fake News Media rausgekommen im April 2020. Dementsprechend habe ich gleich...
Du hast von Anfang an auch...
Ich bin dann rausgekommen, ich habe dann immer meine Brille, meinen Bandana getragen, weil ich auch dachte, okay, das ist politisch so kontrovers, da laufe ich echt Gefahr, mein bürgerliches Leben komplett zu ruinieren oder irgendwie direkt am Flughafen abgeholt zu werden, wenn ich zurück nach Deutschland fliege. Aber... ich glaube, so drastische Maßnahmen werden ja zum Glück nicht ergriffen. Ich habe dann irgendwann mal ein Interview gegeben beim HR Radio. Das war so ein Streitgespräch.
Hessischer Rundfunk.
Ja, genau. Und infolgedessen hatte ich dann auch massive Probleme mit meinem Arbeitgeber bekommen, der mich quasi versetzt hat, aus meiner bestehenden Position degradiert hatte, weil er der Ansicht war, dass ich mit meiner politischen Position so nicht tragbar sei. Und von daher, also... Was mir am meisten zugesetzt hat, muss ich sagen, war einfach so dieser Angriff aus dem nächsten Freundesumfeld. Mhm. Es gab viele alte Freunde aus meiner Heimatstadt, die mich massiv geschitstormt haben in den sozialen Medien, die gesagt haben, okay, du bist jetzt hier der Posterboy der neuen Rechten und du bist hier und du läufst, machst dich hier gemein mit Nazis und na. Genau, das kam dann gehört, später ne? noch. Onkel Tom, ja, also der Schwarze, der sozusagen seine eigenen verrät. Und das war, das hat echt wehgetan. So. Ich hatte wirklich auch Angst davor, weil das Krasse ist halt, dass ich natürlich diese Ausgrenzung erlebt habe als Kind, als Jugendlicher, ja, aber wirklich von der rechtsextremistischen Seite her. Und jetzt, gefühlt 20 Jahre später, erlebe ich sie halt aus umgekehrter Richtung. Und ich habe den Leuten halt auch gesagt, hey, vertraut ihr mir da? Ihr kennt mich doch. Ich musste doch dazu in der Lage sein, das zu beurteilen, ob diese Menschen irgendwie fremdenfeindlich sind oder ob die irgendwie einen an der Waffel haben. Und dann, nee, das in der Tagesschau. Und, also so haben sie es nicht gesagt, aber ihre Quellen sind halt wirklich die Mainstream-Medien. Und dann habe ich gesagt, hey, kommt doch mal auf die Demo, guckt euch das mal an. So hatte ich dann auch meine Mutter an dieses Thema herangeführt. Ich hatte sie einmal zu einer Demo eingeladen und sie war total baff, weil sie hatte einfach diese schöne Atmosphäre, dieses friedliche zusammen, die Seifenblasen, die Kids, ja, und hat halt auch wie du, ne, so in den Nachrichten vorher immer nur dieses krasse Framing gesehen. Aber ja, ich habe viel Druck bekommen aus verschiedenen Ecken, habe auch reale Konsequenzen aufgrund meiner Meinungsäußerung erlitten. Aber zu dem Punkt von Giovanna, ich glaube, das führt dann auch dazu, dass die Veränderungen ins Leben kommen und dass man sich mit anderen Menschen connectet, die halt irgendwo, ja, mit denen man halt besser harmoniert. Ja,
Feline, hast du viele Menschen verloren und dafür mehr gewonnen oder wie ist bei dir bisher die Bilanz?
Ich habe mehr neue gewonnen als verloren, aber die ich verloren habe, da ist schon schmerzhaft. Also wir haben ja noch über den Titel gesprochen, über diese Doppeldeutigkeit von es ist kein Spaziergang. Mhm. Und also das Gesicht zu zeigen, es fühlt sich einfach richtig an. Aber und es ist unglaublich viel Schönes, was Neues, was entsteht, neue Leute, auch dass wir uns kennengelernt haben, auch über alles auf den Tisch, was eine wundervolle Superkampagne ist, finde ich, und andere Kampagnen und Projekte und so, die entstehen und auch durchgeführt werden. Also bei mir ist es der engste Familienkreis, ne? Also ich habe meinen Bruder seit April 2020 nicht mehr gesehen.
Nach wie vor.
Wir hatten einmal zwischendurch kurz Kontakt, wollten uns sehen. Da war er krank und erkältet. Da habe ich gesagt, na, dann warten wir mal noch 2 Wochen. So bei einem Jahr ist das jetzt auch kein Problem. Aber dann ist es nicht dazu gekommen und es bleibt halt die Frage dessen, geimpft, ungeimpft, ne? Und dann merkt man, die gesamte Familie plant einen Geburtstag und sie reisen aus Süddeutschland an. Was? Und hinterm Rücken wird eine Party geplant und dann ruft man an. Ich bin nicht eingeladen. Und Wow. Ich weiß auch von nichts. Ich finde, wenn man Angst hat, dann kann man doch sagen, ich hätte dich gern dabei, aber es geht nicht und so. Und das war schon übel. Also, und da ist auch nichts, was von außen kommt. Also diese ganzen Begriffe und so, da lacht man ja mittlerweile drüber. Also das, und das ist so absurd, dass ich meine, was du erzählst auch mit. Und na, du bist jetzt was, Onkel Tom? Hä?
Oh, guck mal.
Merci. Umarmung hilft immer.
Immer. Ja, immer. Ja. Es ist auch das, was, also das ist das eben auf der anderen Seite das Schöne, ne? Das,
total.
Man wächst so zusammen. Wir sehen uns doch zum zweiten, nee, dritten Mal.
Dritten Mal sehen wir uns jetzt, genau.
Aber es ist irgendwie, und wir zum ersten Mal und zum zweiten Mal, und es ist aber, wir
es
auch.
Es verbindet einen halt irgendwie was ganz anderes, ne?
Genau.
Das ist auch das, was du vorhin meintest, mit den auf den Spaziergängen begegnen sich Leute irgendwie ganz anders, aus den verschiedensten Bereichen so. Ja. Und irgendwie verbindet einen sowas auf Herzebene. Es geht überhaupt nicht mehr um diese Identifikationsflächen so oder Identitätsflächen.
Oder Projektionen.
Genau das, es geht wirklich um den Menschen. So.
Genau, ja. Und deswegen, also unterm Strich bin ich glücklich und zufrieden, mehr als je zuvor, was passiert ist und was für Geschenke ich gerade kriege.
Aber es ist schmerzhaft zu erleben, wenn Menschen dann ihr wahres Gesicht zeigen. Es ist diese Enttäuschung, das Ende einer Täuschung, aber die Täuschung tut weh, wenn es in der eigenen Familie ist, im eigenen Freundeskreis.
Ja. Ja, und auch dieses, also das, was mich wirklich trifft, ist dieses Hintenrum. Also warum kann man das dann nicht offen kommunizieren? Warum kann man nicht sagen, ich habe Angst und es tut mir leid und ich hätte gerne und würde gerne, aber so, dass man dieses, und das erlebe ich zum Beispiel in den neuen Bekanntschaften und Begegnungen auch, dass ich das Gefühl habe, da ist eine gewisse Aufrichtigkeit und man hat Empathie, dass man den anderen mit seinem Verhalten verletzen könnte. Und das trifft mich viel mehr als die Situation an sich. Ich glaube, da könnte ich und kann, ich kann damit eh ganz gut umgehen, würde ich mal sagen, aber dass es hintenrum so gemauschelt wird. Und das ist genauso wie mit Kollegen oder was du erzählst von, okay, gibt es da jetzt Leute, die dich nicht mehr buchen oder einladen, dass da keine Antworten kommen, ne? Also, dass man eine Mail schickt mit, schau mal, ich habe eine Künstlerinitiative gegründet, weil wir leiden gerade und ich meine, es kann ja so nicht weitergehen irgendwie, wir müssen doch schauen und das einfach dieses Ignorieren und Totschweigen. Dann sollen sie mir lieber schreiben, Frau Konrad oder Philine, du bist echt irgendwie deppert oder was weiß ich was.
Aber das machen, das ist voll der wichtige Punkt.
Ich würde gerne einmal noch gerade Sabine reinholen an der Stelle. Konsequenzen für dich als Schauspielerin.
Ja, ich finde das total lustig. Ich habe das irgendwie nicht oder ich spüre das nicht. Wahrscheinlich bin ich da irgendwie immun gegen oder ich bin schon sehr früh einen anderen Weg gegangen, weil ich neben meiner Arbeit als Schauspielerin...
Die Antigewalttrainerin.
Genau, habe ich halt auch viele, viele Jahre im Gefängnis gearbeitet. Ich kann das im Augenblick auch nicht, weil ich dieses System Gefängnis unter den Voraussetzungen nicht, also ich hätte jetzt auch da arbeiten sollen, aber es geht nicht, weil dieses ganze Maskenthema im Gefängnis geht nicht. Aber das heißt, ich hatte sowieso irgendwie immer eine Sonderstellung als Schauspielerin und komischerweise, wahrscheinlich weil ich auch älter bin als ihr, in meinem Freundeskreis habe ich da ganz wenige Leute. Also die meisten meiner Freunde, ich bin da auch sehr dankbar für, waren auch so, irgendwie komisch, beziehungsweise auch
also kritisch, hier stimmt was kritisch, nicht. Oder,
Oder der größte Teil meiner Familie auch. Also ich fühle mich da auch sehr beschenkt. Das heißt nicht, dass die jetzt alle so extrem kritisch sind wie ich oder so, aber mit wenigen Ausnahmen, also vielleicht, ich denke mir, vielleicht habe ich einfach vorher auch schon meine Freunde danach ausgewählt, dass es eher so kritische Denker sind. So, also dass die eine Situation anders nicht so mainstreammäßig betrachten oder ich gehe halt auch mein Leben lang zu Ärzten, die halt ganzheitlich sind. Das mache ich sowieso. Das heißt, ich habe nicht mal irgendwie meinen Arzt wechseln müssen, sondern die Ärzte, die ich kenne, die sehen das halt auch so wie ich. So.
Ja, und dieses Respektieren, oder? Finde ich so, gerade in Freundschaften. Also ich meine, man kann ja auch nicht einverstanden sein, aber zumindest sagen, hey, ich kenne dich, ich vertraue dir, du hast deine Gründe und ich bin selber distanziert, aber ich respektiere das. Ne? Also, aber dieses, dass man so entwertet wird als Mensch, finde ich so.
Also ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, hinter meinem Rücken passiert das, aber das ist schon vorher passiert. So, also die Leute denken, ich bin irgendwie blöd oder so oder habe eine komische Meinung, aber das ist auch okay. Ich finde, das ist auch völlig okay, dass die Leute das denken. Aber ich weiß, also was für mich ein komischer Moment war, war das noch ein gemeinsamer Freund von uns, den ich auch sehr mag, aber da habe ich jetzt ein bisschen Abstand, der irgendwie so mir dann gesagt, da war ich noch bei Facebook, Sabine, du musst aufpassen, weil ich hatte so ein Ding von Wodak gepostet. Uiuiui. Sonst kriegst du bald keine Arbeit mehr. Und wenn mir jemand sowas sagt, dann sage ich, nee, das mache ich nicht. Selbst wenn ich mich irre, also selbst wenn ich total auf dem falschen Dampfer bin, in dem Moment, wo man mir sagt, wenn du das machst, dann komme ich mir vor wie Leni Riefenstahl. Weißt du? Also ich will das nicht, weil ich finde, das ist ein, und wie gesagt, ich arbeite ja auch im Gefängnis, ich habe viel mit wirklich Rechtsradikalen, mit Islamisten, mit Mördern gearbeitet und der einzige Weg, demokratisch was zu verändern, ist, wenn man sich zuhört und nicht, wenn man sich totschweigt.
Also das heißt, du kannst auch ganz klar unterscheiden, wer ist wirklich Nazi im Sinne
ich weiß auch, wie das funktioniert. Also ich habe wirklich ich habe große Projekte gemacht mit wirklich Leuten aus der wirklich rechtsradikalen Szene und mehr oder weniger erfolgreich. Und die Leute, die halt, man erkennt das auch, entweder, also ich will ja jetzt nicht großen, also entweder verabschieden sie sich dann aus einem Projekt wie unserem, wo es ganz viel um Herzenswärme geht. Wir machen halt große Theaterprojekte, aber man muss sich gegenseitig zuhören und so. Oder, was auch interessant ist, das habe ich einmal erlebt, wenn du mit wirklichen Psychopathen arbeitest, die tun so, als ob. Das merkst du aber auch nach einer Weile. Das heißt, ich kann das schon, also ich halte jetzt viele Politiker für Psychopathen, ehrlich gesagt. Ich kann das schon unterscheiden, ob jemand verbunden ist oder nicht, würde ich mal behaupten. Ja.
Also ich glaube, da gibt es sogar Untersuchungen drüber. Also nicht nur da, sondern auch in Chefetagen und überhaupt auch in großen Konzernen. Und die Prozentquote ist da relativ hoch. Das ist jahrelang, dass ich das Buch dazu gelesen habe. Aber es gibt auf jeden Fall Untersuchungen darüber. Ja. Und das ist etwas, was vielleicht auch diese Spaltung ausmacht. Also das, was Giovanna eben gerade sagte, dass dieses, du hast auch gesagt, irgendwie Herzensmenschen, und das ist auch meine Wahrnehmung, dass sich gerade jetzt hier oder beziehungsweise auf der Straße oder wo auch immer, wo gerade Neues entsteht, wirklich Menschen treffen, die auch aus diesem Bewerten raus wollen, aus diesem Schubladendenken, aus diesem System, was wir alle gerade als so furchtbar übergriffig erleben und von dem, glaube ich, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, auch das Gefühl haben, dieses System ist einfach auch nicht erneut aufsetzbar. Es muss sich verändern und es muss sich verändern über Eigenverantwortung, über Selbstbestimmung, über das eigene Engagement und vor allem in einem Netzwerk mit Menschen zusammen, die gleichgesinnt sind, die auf dieser Herzensebene schwingen.
Total, das schreibe ich.
Da ist ja auch unglaublich viel Kraft drin. Also das merkt man so in einzelnen Projekten oder in Zusammenkünften, was da für eine Kraft und Energie drin steckt, was Neues zu kreieren. Ne?
Kreative Energie, ne?
Kreative Energie.
Ja.
Auch der Wunsch danach. Also man merkt richtig auch, finde ich so, dass man, es ist so ein bisschen so, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Also es ist wirklich so, es kann ja keiner sich mehr verstecken, ne? Also mit Masken hin oder her, aber jeder zeigt sein Gesicht. Man kann im Augenblick nicht unpolitisch sein. Ja, oder ist, also ist so, ich finde so, es ist, wird alles wie auf so einem Silbertablett präsentiert und man sieht so, ah, ich weiß genau, was für ein Mensch du bist. Und dann kann ich selber entscheiden, will ich mit dem Weg gehen oder nicht. Und das ist gerade, also ich finde, man sieht alles so.
Ja.
Wir, Sascha, wir hatten im Vorgespräch kurz gesprochen, dieses wie radikal muss wieder oder darf Widerstand sein. Und also ich glaube, also wenn ich dich richtig verstanden habe, oder sag es einfach selbst, dafür sitzt du ja hier.
Ja, also ich glaube, wir müssen dieses Wort radikal oder Radikalität oder vielleicht auch Extremismus auch wieder ein Stück weit für uns gewinnen. Ja?
Radikal ist ja Radis die Wurzel, das ist ja das, was da drin steckt.
Also unbedingt. Ich glaube, wir brauchen Radikalität. Ich glaube, es gibt unheimlich viele Dinge in unserer Welt, in unserer Zeit, die nicht mehr stimmig sind. Und ich glaube, wir können diese Dinge nur verändern, indem wir wieder radikal denken, uns zu trauen, wieder radikal zu denken, radikal zu werden. Das heißt nicht im Sinne von
Gewalt.
Das heißt im Sinne von Veränderung, große Veränderung, systemische Veränderung, politische Veränderung. Unser ganzes politisches System steht ja eigentlich schon seit Jahrzehnten still, ja. Unser Verhältnis zum Staat, unser Verhältnis zwischen Bürger und Staat ist eigentlich eins, was sehr, sehr statisch geblieben ist. Und ich glaube, dass sich wirklich auch sowas wie Machtmonopole gebildet haben, die halt auch dazu führen, dass solche Krisen entstanden sind. Also wir sind ja in einer unheimlichen Passivität gewesen die letzten 2 Jahre, aber auch die Zeit davor. Wir geben alle 4 Jahre mal werfen alle 4 Jahre mal einen Zettel in die Urne. Und ich habe mich unheimlich ohnmächtig gefühlt in dieser Zeit, wo ich dachte, okay, wow, da passiert gerade so viel und ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr darüber. Ja? Und das entspricht nicht meiner Vorstellung von einem mündigen Bürger. Als mündiger Bürger will ich in diese Prozesse involviert sein. Ich will nicht, dass 700 Leute in einem Parlament darüber entscheiden, ob meine Kinder zur Schule gehen, ja, und oder vielleicht sogar 12
Leute. Unter welchen Bedingungen? Und,
In Ministerpräsidentenkonferenzen. Oder große Medienhäuser, die bestimmte Dinge propagieren, dazu führen, dass die ganze Welt plötzlich Kopf steht. Also man merkt da auch einfach, dass da, ich glaube, wir haben einfach lange geschlafen. Und ich glaube, das ist auch diese Aufbruchsstimmung, die Leute jetzt spüren, die eine ganz schöne Energie so ist, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie Teil von etwas Wichtigem. Ja? Wo die Leute dann sagen, okay, ihr seid alle Schwurbler und ihr glaubt jetzt, ihr könntet hier irgendwas reißen. Aber ich glaube das, ja, dass wir sind vielleicht der Beginn von, wir sind vielleicht ein kleiner Beginn, aber alles beginnt mal klein so. Und ich glaube halt, dass diese Welt braucht diese Veränderung. Es gibt so viele Dinge, die Ungleichheit wird immer größer. Wir haben so viele moralische Verwerfungen, die wir draußen in der Welt sehen, die wir aber einfach passiv hinnehmen, ja. Und wir sind daran gewöhnt und wir sind taub geworden, diese ganzen Verwerfungen, diese Taubheit führt dazu, dass wir sie akzeptieren. Und ich glaube, wir können sie nicht länger akzeptieren. Und das fängt bei Themen wie Ungleichheit an, Bildungschancen, Armut, Nord-Süd-Gefälle, unser politisches System.
Ja, aber auch Meinungsfreiheit.
Auch Polizeigewalt. Meinungsfreiheit, auch wie wir unsere Medien steuern. Es kann nicht sein, dass Medienhäuser wirklich in den Händen von wenigen Leuten liegen, die so eine Macht haben auf diesem Planeten. Und das, also ich glaube, da gibt es unheimlich viel zu tun. Und das ist halt diese Energie, die ich wirklich von Anfang an gespürt habe, dass da gerade etwas wächst. Und ich weiß nicht, wohin das jetzt führt, aber ich glaube, viele der Leute, die in dieser Bewegung sind, freuen sich eben, Teil dessen zu sein.
Und es ist auch so, also es ist so einfach, sage ich jetzt mal, sich wirklich zu informieren, was Tatsache ist, weil ja über die ganzen Kanäle, die es gibt, auf denen ja auch viel Mist läuft, haben wir auch schon festgestellt. Also da ist ja auch viel dabei, wo man sagt irgendwie, okay, da sind wirklich Spinner am Start. Aber das vieles von dem ist ja einfach Also ich habe diese Bilder aus Dresden unter anderem gesehen, wo wegen einem Spaziergang hunderte Polizeiwagen und tausende also wegen eines Spaziergangs. Also spätestens da muss ja jemand mit einem klaren Menschenverstand sagen, Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also es ist ein Spaziergang und man hat schon auch im Vorwege ja immer wieder auch sehr renommierte Aerosolforscher zum Beispiel befragt, die ja gesagt haben, es ist faktisch keine Gefahr, sich draußen anzustecken. Das sind ja die wissenschaftlichen, also das heißt, das, was daraus gemacht wird, kann man ja mit 2-3 Recherchen jeder Einzelne ganz einfach entlarven.
Ja, aber dafür braucht man doch auch keinen Wissenschaftler. Also ich finde auch so ein bisschen, dass wir zurückkehren zur Selbstverantwortung und man auf seine eigene Intuition hört. Also man ist doch irgendwie selbst, kann man doch irgendwie einschätzen, das ist doch wie mit der Sturmwarnung, die jetzt kam. Also ich bin von Köln gekommen und wusste jetzt gestern und heute auch nicht, fahren die Züge oder? Und man geht raus und dann hat man ein Gefühl, was für ein Sturm herrscht denn da gerade. Glaube ich, den Medien, die warnen und die Schulen schließen, da denkt man ja, oh Gott, jetzt gleich hier wird mir das Haus über dem Kopf weggefegt. Und dann geht man raus und dann gibt es so ein paar Böen, die dann einen Baum oder einen Ast von einem Baum abreißen, die auf dem Gleis landen und so. Man denkt, aber das ist doch das, was ich körperlich wahrnehme. Und dafür braucht es keinen Wissenschaftler. Also zurück zur eigenen Wahrnehmung und
Intuition.
Würde ich sagen, ja. Und ich glaube, das fehlt auch einfach also gerade da, wo Unsicherheit herrscht, ne?
Was ich halt auch merke, ist, dass wir unbedingt andere Formen der Organisierung brauchen. Also die Bürger brauchen andere Formen, Möglichkeiten, sich auch zu organisieren. Ich habe so das Gefühl, auch in dieser Bewegung, wir sind ja unheimlich viele. Ja? Es gibt wahrscheinlich Millionen von Menschen, die dagegen sind, was gerade passiert. Aber uns fehlen irgendwie Mittel auch, diesen Protest zu kanalisieren. Ja? Und ich habe manchmal so das Gefühl, wir gehen auf die Straße und ich liebe diese Energie. Aber es ist halt auch so ein bisschen so ein mittelalterliches, mittelalterliche Form des Protests. Ja? Wir stehen halt globalen sozusagen Konzernen und Regierungsstrukturen, die organisiert sind mit Polizisten in Kampfmontur und Kontrolle der öffentlich-rechtlichen Medien. Also ich habe so das Gefühl, die Menschen haben ja eigentlich eine totale Macht, ja, wir sind ja sozusagen die Basis unserer Bevölkerung, ist ja sozusagen der Motorraum unserer Wirtschaft, so. Aber diese Menschen haben ganz wenig zu sagen, ja. Und es sind
hat ja eine Stimme, aber er muss sie eben auch nutzen.
Genau. Und da ist halt die Frage, wie geht das heutzutage? Und ich glaube, das ist eine der Kernfragen. Wie kann man eben auch seine Stimme nutzen, weil die Politik bietet uns da ja nichts an. Ja, die bietet uns eben diese Wahlen an und wirft mal irgendwelche Meinungsumfragen raus, von denen man nicht wirklich weiß, woher die jetzt kommen. So. Und da glaube ich halt, brauchen die Menschen auch wirklich Möglichkeiten, ihren Willen irgendwo auch zu artikulieren. Ja.
Aber ich meine, letztendlich, also so verstehe ich das zumindest, kann ja jeder nur also das tun, was er tun kann. Du hast zum Beispiel mit Giovanna zusammen einen Song gemacht, da ist ein Spaziergang. Und das emotionalisiert Leute, ja, und bringt Leute dazu, die vielleicht bisher gesagt haben, nee, ich bleibe zu Hause und gucke Netflix, rauszugehen und was Eigenes auf die Beine zu stellen. Ja, und dadurch entsteht ja überhaupt eine Graswurzelbewegung. Ja. Also von daher, ich weiß gar nicht, ob dieses Kanalisieren am Ende nicht wieder dazu führt, dass man auch ganz viel Energie verliert.
Sehe ich genauso. Also ich merke das jetzt auch, was in den letzten Wochen passiert ist, also mit unserer Kleinen, das ist ja eher so ein bisschen aus dem Trotz auch entstanden, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, wir wollen auf die Straße gehen, dann war irgendwie alles verboten, dann wurden wir eingekesselt, wir waren da mit Kindern und so, und dann haben wir halt was Eigenes gemacht. Und unsere letzte Kundgebung, die war auf einmal so groß und sah auch groß aus. Das hat aber, glaube ich, nur 300 Euro gekostet oder so. Weil irgendwie Leute kamen und gesagt haben, ich bringe euch das, ich mache das. Und das ist, ich weiß nicht, was daraus passiert, aber mich berührt es gerade total, dass wir eben das System da auch so ein bisschen umgehen, weil die Leute einfach, jeder gibt so ihrs. Wir wissen nicht, was passiert, aber ich finde, es kann sogar sein, dass wir in einem Jahr zurückgucken und sagen, das war sehr geil, was gerade passiert ist, weil es eben so frei ist, was gerade passiert.
Auf jeden Fall.
Ja. Und ich glaube, wir sind auch gar nicht so klein, weil, also ich schaue gerade diese Livestreams aus Kanada und ich feiere, das ist so schön, was die da auf die Beine, also sie haben einfach die gesamte Stadt da besetzt mit ihren Trucks, bei minus 30 Grad sind die da, spielen Eishockey auf der Straße, feiern Partys, da kommen ständig Leute mit und Unterstützung. Haben wohlbemerkt alle Kanada fahren, das dürfte in Deutschland ja nicht mehr nicht gestattet. Aber und dann schwappt es über nach Israel, dann in Jerusalem sind dann Bilder, in Frankreich geht es
los. Australien.
Und auch da werden wieder so krass Mauern eingerissen, weil wenn man sich die Bilder anguckt, es umarmen sich da ja Leute, es liegen sich Leute in den Armen, die sich sonst wahrscheinlich nie begegnet wären, weil deren Welten einfach so weit voneinander entfernt sind, die vielleicht sogar sich mit einem Misstrauen begegnet wären oder so. Und das hat so ein Potenzial.
Ja. Ich finde das total schön, was da passiert. Aber ich muss halt auch kritisch anmerken, dass, sage ich mal, diese Maßnahmen oder diese Aktionen, die die Menschen da machen, jetzt, glaube ich, nicht besonders effizient sind in Bezug auf das Ziel, was die Menschen erreichen wollen, nämlich Freiheit. Und ich glaube, also da findet ja sozusagen konstant eine Verhandlung statt zwischen dem Bürger und den Regierenden. Und ich sage mal, ich würde mal sagen, 1-0 für die Regierung, so die ersten 2 Jahre, wäre so mein Fazit. Also es wurden irgendwie viele geimpft, die die Impfung nicht wollten. Es wurde viel verboten. Es wurden viele Gesetze unseres Grundgesetzes massiv gebrochen. Und von daher bin ich total bei euch, wenn ihr sagt, okay, das ist schön, was da passiert. Das ist dieses Woodstock-Feeling und ich bin all in. Und ich liebe es, auf Demonstrationen zu gehen und die Songs zu bringen. Oder
krass, jetzt. Das sehe ich aber anders tatsächlich. Weil es kommt ein bisschen darauf an, von welcher Freiheit du redest. Ob du jetzt die kurzfristige Freiheit meinst in Bezug auf die Ziele und Forderungen, die man jetzt so hat, wenn man auf diese Demonstration geht. Oder ob du von etwas redest, was jetzt aus dem entsteht, was viel längerfristiges ist. Weil ich habe das Gefühl, so einige sagen ja irgendwie nach einem Freedom Day oder so, dann ist es endlich wieder normal. Aber ich habe das Gefühl, diese Normalität, die wird gar nicht mehr eintreffen. Es ist zu viel passiert, es wurden zu viele Grenzen eingerissen, es werden zu viele Begriffe einfach hinterfragt, so wie ich jetzt zum Beispiel sage, mit dem ich komme aus einem sehr links-grünen Lager und ich denke da gerade sehr um Liebäugel mit ganz anderen Werten für mich persönlich und ich glaube, dass das sehr viel in den Menschen bewegen wird. Ja. So. Also ich habe zum Beispiel früher überall Nazis gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich war da voll dabei bei dem Framing. Sobald jemand mit irgendwas kam, was irgendwie in die Richtung geht,
ich war ich immer sofort noch überall Nazis. Aber ich sehe sie jetzt halt auf der anderen Seite.
Ich glaube, es sind, also ich glaube, das kann man jetzt so sagen, genau, aber ich glaube halt, dass
ist jetzt nicht politisch korrekt ausgedrückt und ich finde es eigentlich auch nicht gut, diese Sprache zu benutzen, weil das ein sehr brutaler Begriff ist, aber ich finde, wenn man sozusagen vergleichen will, wer ist jetzt näher an diesem Konzept des Faschisten, da muss ich einfach sagen, ist es einfach die Gegenseite so.
Es gibt dieses Sprichwort, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern der Antifaschismus. Das ist das, was du meinst.
Richtig, richtig. Wenn Polizisten sozusagen Kinder Pfefferspray in die Augen sprühen, wenn überall Leute niedergeknüppelt werden, wenn Bürger nicht mehr vor die Haustür dürfen, wenn sich Millionen Menschen experimentelle Impfungen spritzen lassen. Also für mich
und das jetzt mal auf weltweit bezogen.
Ist passiert. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch lächerlich zu behaupten, dass die Nazis irgendwie so eine Truppe von Schlägern sind, die auf der Straße rumpöbeln und irgendwie ein paar Ausländer vertreiben wollen. Die Nazis, wenn man wieder bei diesem Konzept bleiben will, sind hoch organisiert, sind sozusagen Großkapital, sind vernetzt. Ja, also das. Ich finde, da fehlt irgendwie auch so ein bisschen das Geschichtsbewusstsein der Leute.
Und die Graustufen. Und
wie bitte die?
Graustufen dazwischen.
Also
da sind wir wieder bei den Schubladen.
Ja. Naja, aber das waren doch die Großkonzerne, die hier die Waffen gebaut haben in Deutschland. Das waren die Großkonzerne, die irgendwelche Vernichtungslager hergestellt haben. Das war, keine Ahnung. Ich bin da jetzt nicht super belesen, aber das war eben, da gab es dann Krupp, Mercedes-Benz, diese ganzen Player, die im Prinzip jetzt auch mehr oder weniger mitspielen bei dem, was passiert, So, und heute heißt es dann irgendwie BioNTech und die haben halt Profitinteressen. Damals war es die Waffenlobby, die auch wahnsinnige Profitinteressen hat und eine ganze Wirtschaft antreiben kann. So, also wenn man einfach mal da ganz nüchtern guckt, woher kommen solche Impulse, dann muss ich eben wirklich sagen, dass diese schlimmen Begriffe, und ich mag diese Vergleiche nicht, aber die Gegenseite kommt ja immer mit dem Vergleich und sagt, ihr
man
seid irgendwie.
Man kann es auch nicht vergleichen, man soll es auch gar nicht vergleichen. Es ist einfach, aber es ist eine Energie, die da ist, die sich komisch anfühlt, ja, und wo und wir halt,
ja. Dieser Gleichschritt, diese Gleichförmigkeit, die Masken, dieses, wenn du aus der Reihe tanzt, dann bist du irgendwie,
dann bist du ausgegrenzt.
Dann wirst du ausgegrenzt. Das sind alles Kennzeichen dieses Totalitarismus. Und,
nennen wir es einfach menschenfeindlich.
Ja. Ja, es hat ja auch mit Nazi hin oder her gar nichts zu tun. Wir sind jetzt so auf diesen Begriff gepolt, aber es hat da was einfach zu tun, mache ich also mit mitmachen oder halt nicht mitmachen. Und das ist, weil ich habe letztens noch eine Dokumentation, ganz schön, ich glaube auf Arte lief die, über die Nazi-Zeit gesehen. Also da ging es wirklich um diese Massenerschießungen. Ja? Also ich meine, da steht ein Mensch und schießt auf ein Kind oder erschießt ein Kind. Und die hatten, haben sie dann herausgefunden, die hatten alle die Möglichkeit, Nein zu sagen. Die wurden vor, also da ging es um diese Massenerschießung in Polen, und die hatten alle die Möglichkeit, sie wurden quasi vorher gefragt, wollt ihr mitmachen? Also mitkommen, oder, und die hatten alle die Möglichkeit, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, zu sagen, nee, ich bleib lieber da. Und dann haben sie festgestellt, dass die Angst vor dieser sozialen Verächtung oder Ausgrenzung, weil dann ist man ja der Feigling und dann hat man im Rücken, okay, wenn ich es nicht mache, muss es der Nachbar machen und so, dass sie es durchgezogen haben. Aber das finde ich so interessant. Die hätten alle Nein sagen können. Und ich finde, mir geht es, weil diese Begriffe, ich finde es ja andersrum viel krasser, dass sie uns Demonstranten und wirklich, ich meine, ja, also gut, nennt mich Nazi, mir halt wurscht, aber es ist ja so absurd. Ich will mich auch gar nicht hinstellen und sagen, es stimmt aber nicht. Giovanna, ich bin keiner. Es ist mir so fern und so blöd, dass ich nicht mehr, ich habe gar
du
keine
Lust.
Du
gehst nicht damit in
gar nicht.
Resonanz. Naja,
als sie mich dann mit Foto bei Facebook und so, das hat mich letztes Jahr, vor 2 Jahren schon ziemlich getroffen. Aber ich finde, also sie werfen uns ja vor, dass wir irgendwen verhöhnen und irgendwelche Opfer und bla bla bla. Ich finde es viel krasser, Leute wie uns Nazis zu nennen.
Das ist die eigentliche Verharmlosung.
Eigentlich die Opfer verhöhnen, okay, weil wir wirklich nachdenkliche, reflektierte, studierte, ausgebildete, mitfühlende, also wirklich mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigte Menschen sind, jeder Altersklasse. Und sie nennen uns Nazis, ist die krasseste Verhöhnung eigentlich dessen, was passiert.
Wenn die Nazis damals so gewesen wären wie wir jetzt und die Menschen im Widerstand, dann wäre das eine Glücksbärchi-Konfetti-Veranstaltung gewesen. Also das ist so eine Verharmlosung, absolut, was da passiert tatsächlich. Ja. Und so rum wird, finde ich, ein Schuh draus.
Ja. Welche, wir haben, du hast es eben angesprochen, die Politik, dass wir auch die Verbindung zur Politik verloren haben, überhaupt zum Staat. Wir haben alle irgendwie 4 Jahre gedacht, wenn wir unser Kreuz machen, ja, in unserer Komfortzone bleiben können. Ich meine, ich möchte nur mal ein Zitat bringen von unserem alten und auch wieder neuen Bundespräsidenten, der gesagt hat, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren.
Ja, also,
was meint er damit, Sascha?
Ja, für mich ist das eine absolute Demokratiefeindlichkeit und ich finde es beschämend, dass unser Bundespräsident solche Worte ausspricht. Ich finde es auch beschämend, dass er davon spricht, dass der Bundeskanzler Scholz sagt, unsere Gesellschaft sei nicht gespalten. Aber ich glaube eben wirklich auch, dass diese Politik, diese Machtsysteme, diese Großparteien, die können eben auch nicht anders. Ja? Die sind halt auch, klammern sich halt auch an ihrer Macht fest und verteidigen die sozusagen bis aufs Letzte. Ja? Und für mich hat diese ganze Krise halt auch so einen Kriegscharakter. Ja? Da gibt es immer Durchhalteparolen und immer weiter und der Feind muss bekämpft werden. Und wenn man den Krieg irgendwie gewinnen will, dann muss man halt auch so vorgehen und dann muss man halt auch die Aufsätzigen niederschimpfen bis zum Letzten. Und ich glaube, das machen die. Ja? Und für mich ist einfach die große Frage, können wir das irgendwie geschichtlich aufarbeiten? Werden wir da Konsequenzen sehen? Weil die Werte unserer Demokratie, die sehe ich als verraten an. Ja? Und ich spreche auch immer davon, ich find interessant, dass dem so wenig Beachtung geschenkt wird, aber unser Grundgesetz ist ja ein Gesetz, ja. Diese Gesetze wurden massiv gebrochen, teilweise die wichtigsten Gesetze. Und natürlich gibt es da irgendwelche Ausnahmeparagraphen, aber man muss sich das mal überlegen. Es gibt keine Gerichtsbarkeit für die wichtigsten Gesetze unseres Landes, ja. Also wenn ich hier jetzt irgendwie, was weiß ich, im Restaurant meine Pizza nicht bezahle, ja, dann steht im schlimmsten Fall die Polizei am nächsten Tag vor der Tür, so ungefähr. Aber unsere Politiker können da schalten und walten, wie sie wollen, ja, und können massiv Gesetze brechen. Und halt auch das ganze Thema Gewaltenteilung. Ich meine, das ist ja ein Witz, was die Gerichte hier gemacht haben in den letzten 2 Jahren. Von daher, für mich ist das wirklich so ein ganzer Komplex aus Medien, aus Politik, aus Konzernverflechtung, aus Lobbyismus, so ein richtiger Moloch, der aber auch halt entstanden ist, weil wir die ganze Zeit ein wirtschaftliches Wachstum hatten seit Jahrzehnten. Und dann kann sich sowas auch bilden, weil alles so läuft. Dann kommen wir halt auch in diese Passivität rein. Ja.
Aber wenn, also wir sind uns alle darüber einig, Gewalt ist nicht die Lösung, kann nicht die Lösung sein, wird nie die Lösung sein. Du als Anti-Gewalt-Trainerin, was hast du eine Idee, was passieren
ja.
muss?
Mich auf mich
hört nur gerade. Wir hören zu.
Ja.
Wir schon jetzt.
Ja. Also, wie gesagt, ich habe das ja viele, viele Jahre gemacht und es wird auch wieder irgendwie einen Moment geben. Ich weiß noch nicht, in welcher Form. Ich habe in diesen Runden mit diesen Gewaltstraftätern, das ist auch so ein Wort, aber wie auch immer, haben wir immer am Anfang und am Ende eine Runde gehabt, die ist Talking Stick. So. Mhm. Und,
das heißt, dass dieses Prinzip, einer bekommt so einen genau. Staffelstab und dann darf er reden und gibt ihn dann... Prinzip,
genau. Und ich hatte eigentlich in diesen ganzen, in diesen Projekten, die wir gemacht haben, immer nur so ein paar Regeln. Erstmal, ich wollte nicht Teil des Systems sein. Mhm. Also du bekommst immer dieses, okay, erzähl was über die Gefangenen. Dann kriegt ihr auch mehr Geld und so. Ich sage, nee, möchte ich nicht. Und ich möchte, dass die freiwillig kommen. Das heißt, die Straftäter, ich will auch nicht, dass die Geld bekommen. Dann sollen sie lieber wegbleiben. Und dann dieses Talking Stick heißt, die Regel war, jeder redet, solange wie er reden möchte, nur über sich. Er darf die anderen nicht abwerten und die anderen müssen wirklich zuhalten. Die müssen zuhören, die müssen das aushalten. Mhm. Einfach mal hören. Mhm. Und das haben wir am Anfang und am Ende gemacht. Und dann war das andere noch, wir haben halt mit den Leuten gearbeitet. Das macht es nämlich toll, wenn man sich wirklich irgendwie, wenn man den Leuten Aufmerksamkeit gibt. Es gibt ja ganz, da sind halt auch Menschen. Genau wie drin trifft man eigentlich draußen, man trifft überall die gleichen Menschen. Und dieses Prinzip von, du gibst dem anderen, du darfst den anderen nicht abwerten. Wir geben dir wirklich die Möglichkeit, dich auszudrücken und du musst dem anderen zuhören. Das heilt. Ich glaube, es geht um Heilung und sich gegenseitig zuhören. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was fehlt. Deshalb kann ich jetzt persönlich auch keine Talkshows ertragen. Deshalb mag ich euer Format sehr. Ich gucke das auch oft, weil man sich halt gegenseitig zuhört und auch aushält, dass der andere anders ist. Es ist doch wunderbar, dass Leute andere Meinungen haben. Mhm. Das brauchen wir zum Gestalten, weil diese Gleichmacherei, die ist furchtbar langweilig. Deshalb glaube ich auch ehrlich gesagt keine Sekunde. Ich gehöre zu den wenigen, die total optimistisch sind. Ich finde es super, was gerade passiert. Weil es war ja schon vorher, ging das schon nicht. Also unsere Kunst war eingesperrt. Die Kinder waren schon vorher eingesperrt. Die Masken, die kommen jetzt nur oben drauf, finde ich. Das, was die den Kindern mit diesen Masken antun.
Ja, und es wird auch mal klar, was auch weltweit mit den Kindern passiert ist. Auch das flappt ja überall. Und was die Kirche teilweise
gemacht hat. Also
es sind so viele Bereiche, also diese gerade einfach an die Oberfläche kommen.
Genau, das ist alles irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie sind die alle so eingesperrt und ich würde mal sagen korrupt. Und es kommt halt alles so raus gerade, das, was mich die ganze Zeit gestört hat. Und ich glaube, wenn ich diese Kurse mache, geht es für mich um innere Freiheit. Ich glaube, die Heilung und auch das Mittel gegen Gewalt ist innere Freiheit, dass man sich selber kennenlernt. Und dass unser System, was ja meiner Meinung nach kaputt ist, sich gerade zeigt, finde ich angemessen.
Ja. Ich möchte auch mal einen Begriff reinwerfen, weil der hier im Vorgespräch immer wieder viel Widerstandsparanoia. Da habt ihr gesagt, da könnt ihr stundenlang drüber sprechen. Stundenlang wollen wir das jetzt nicht tun, aber Sascha.
Ja, also das fing halt schon an hier mit der Sonnenbrille und dem Bandana, sage ich mal. Das ist einfach, wenn man sich so massiv in den Widerstand begibt und sei es jetzt musikalisch oder einfach nur in dem, was man halt nach außen kommuniziert, dann macht man sich ja auch ein Stück weit zum Staatsfeind. Also kein klassischer Staatsfeind, dass der Staat jetzt sagt, okay, du bist böse, aber man spürt einfach, dass man ständig mit dem kollidiert, was gerade offiziell gilt. Ja? Und das führt dann einfach dazu, dass man halt auch überall, oder man ist ja dann auch auf Demonstrationen, wird festgenommen und wird kontrolliert und wird zensiert. Ja? Also es gibt ja auch dieses reale Element, dass man wirklich spürt, dass
die Konsequenz,
genau, mit dem Arbeitgeber etc. Und das führt dann halt auch ein Stück weit dazu, dass man, ja, dass man halt überall auch das so ein Stück weit sieht. Bei mir hat das jetzt zum Glück nicht das Ausmaß, dass ich nicht mehr normal leben kann, aber das ist anstrengend. Also es ist anstrengend, sich im Widerstand zu befinden. Und meine Songs sind ja auch extrem kontrovers, von Verbrechern regiert, rechtsextrem, Fake News Media. Das sind alles Songs, die könnte man jetzt nicht im Radio spielen, ohne dass der Radiosender wahrscheinlich am nächsten Tag irgendwie seine Lizenz verliert. Und von daher ist das schon auch, stellt sich da so eine gewisse Paranoia ein. Aber
wir hatten da auch mal kurz drüber gesprochen, dass man auch so ein bisschen paranoid wird im Widerstand, weil man natürlich gezwungen ist, sich von so vielen Glaubenssätzen, von so viel, was man gelernt hat, zu verabschieden. Und man schwimmt so ein bisschen plötzlich im Nichts. Das Vertrauen ins System oder so. Alles, ja, alles, woran man geglaubt hat,
wird plötzlich auf den Kopf gestellt,
komplett. Und da wird man einfach ein bisschen paranoid. Man verliert das Vertrauen einfach in alles, was man kannte. Und man muss sich einfach komplett neu orientieren und neu sortieren.
Wenn man weiß, dass die Tagesschau, also sozusagen das seriöste Medium in Deutschland, aus einer Demonstration am 1.8., die total friedlich war, die total demokratisch war, die total weltoffen und progressiv war, 2020 einen Nazi-Aufmarsch macht, Sturm auf den Bundestag, ja, und ein Angriff auf unsere Demokratie, dann wird einem erstmal bewusst, was für eine Macht diese Medien besitzen und was sie auch für Bilder in den Köpfen der Leute erschaffen können. Das war für mich echt so, wow, warte mal. Das heißt im Prinzip, jetzt muss ich eigentlich alles neu bewerten, was ich jemals von diesen Leuten serviert bekommen habe. Und das führt natürlich dazu, dass man ein bisschen in diese Widerstandsparanoia kommt. Und das ist dann, wie gesagt, auch echt anstrengend, weil man kann ja diese Medien nicht mehr wie vorher. Also ich habe mit meiner Mutter jahrelang, die hat um 20 Uhr Tagesschau angeschaltet und die ganzen Kriege, die man erlebt hat, die großen Krisen, ja, die muss man ja im Prinzip jetzt aus einem neuen Licht bewerten, weil man sieht hautnah, wie in einer realen Krise, die man eben so ein bisschen entblößt hat für sich, da auch manipuliert wird.
Feline, um nochmal auf den Aspekt zurückzukommen, weil Widerstand ist ja nicht nur der Spaziergang, sondern auch die Kunst, alles auf den Tisch ist ein Projekt gewesen. Du bist da auch extrem aktiv und bringst Künstler zusammen, machst Veranstaltungen. Wie nimmst du das im Moment wahr? Also kommt aus der Richtung jetzt in Zukunft mehr oder bleibt das so verhalten? Wie ist da der Zuspruch?
Meinst du alles auf den Tisch oder?
Ja, nicht nur alles auf den Tisch grundsätzlich. Also hast du das Gefühl, weil es war ja so eine Zeit, wo da wurde dann ja auch immer wieder ein Exempel statuiert. Ne? Und also dann wird das auch alles in die Ecke gestellt und Aluhüte rechts, was auch immer. Darüber haben wir jetzt heute schon so viel geredet. Aber mich würde mal interessieren, also siehst du da irgendwie Licht am Ende des Horizonts, dass da in der Kunst mehr passiert?
Ja, ich sehe einen Sonnenaufgang. Also ich meine,
das ist schön zu hören,
ja, also, aber
das wollen wir dann ja auch hören.
Na, ich habe es ja gerade erlebt. Also ich habe ja mit meiner Kollegin Marta Murwey, wir haben ja die Künstlerinitiative gegründet vor einem Jahr knapp. Im Mai haben wir Jubiläum. Und wir haben ein Kunst- und Kulturfestival organisiert unter dem Titel Wir spielen weiter, was ja auch wenig thematisiert wird von, also in der letzten Sendung, wo ich mit Gabriele Gysi und Julia Neigel und wir hatten ja das Thema damals schon, was ist mit den Kollegen, warum schweigen so viele und sprechen nicht, aber bringen dann die Stücke auf die Bühne, ne? Das hat sich ja nichts geändert.
Kirsten König war noch dabei.
Kirsten König, genau. Und
das weiß ich nicht. Das heißt, du hast ja, und bringt es auf die Bühne, also ihr seid dann ins Tun gekommen, ins Handeln gekommen.
Genau, und wir haben halt gesagt, wir spielen weiter, wir lassen uns die Kunst nicht verbieten und auch nicht, also unsere Werte verbieten und wir stellen jetzt was auf die Beine. Und das haben wir gemacht Ende Januar, war ein sehr schönes Festival, musste aber nach der Hälfte abgebrochen werden, wegen den Verleumdungen, die man kennt. Also wir haben jetzt gerade gestern für Radio München ein Interview gegeben zu dem Thema und da kommt dann auch noch mehr und so. Wir haben sie mit Alles auf den Tisch, haben sie mit Querdenker-Folklore betitelt. Es ist so absurd, weil ich meine, spricht man da über Journalismus oder was? Leute, geht doch mal auf die Seite der Kampagne und ihr seht, dass Oskar Lafontaine dabei ist, dass Sarah Wagenknecht dabei ist, dass Christina Schröder, ehemalige Familienministerin, dabei ist, eben, dass Gabriele Gysi auch dabei ist, dass verschiedene, ihr sowieso, aber jetzt mal die wirklich Abgeordneten, die, ich will gar nicht sagen höheren, weil irgendwie ist diese Hierarchie auch nicht mehr da von meiner Betrachtung aus, aber dass die mitgemacht haben und dann gab es mit Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus, weil sich ein Kollektiv bezogen, also in ihrem Manifest einfach nur die Worte entartete Kunst formuliert hat, also zitiert hat. Und das ist so absurd und das Festival wurde abgebrochen Und gut, das alles auf den Tisch-Video ist nach wie vor gelöscht mit Professor Hardage. Also das ist auch, da merkt
man. Aber nur bei YouTube, also nicht auf unserer Seite.
Nee, ja, da wo jemand, der zensieren kann, zensiert. Das ist seit dem
Film. Ja gut, aber ich wollte gerade sagen, auch da tun sich ja Alternativen gerade auf. Auch da, es ist am Ende ist es ja immer wieder dieses ins eigene Handeln kommen, was aufzubauen. Und vielleicht ist es dann auch erstmal für einen Moment eine gewisse Parallelgesellschaft.
Und oder? Die Angst verlieren, finde ich. Ja. Also dieses Angstgeleitete einfach mal wegzuhauen. Weil ich finde, wir sind auch, ich meine, unser Leben ist so kurz und ich finde es auch so eine Zeitverschwendung, das irgendwie auch nur einen Tag in Angst zu verbringen, weil irgendjemand sagt, du darfst das nicht sagen.
Das hat der Lauterbach doch gesagt. Er hat gesagt, während einer Pandemie ist keine Zeit für Lebensfreude oder so.
Ja, ich meine, der ist einfach verrückt. Darf man das sagen? Ist der verrückt?
Ja, klar. Sagen darf man das.
Ich glaube, es wäre gut, wenn er mal in Behandlung gehen würde. Aber und das würde ich ihm wirklich, von Herzen wünschen, wie gesagt. Aber ich meine, das Leben ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Und statt die Chance zu nutzen, und selbst wenn wir uns ja alle irren und total Bullshit erzählen, dann haben wir uns halt geirrt, verdammt. Das sage ich auch jedem.
Aber das ist
ja. Das ist doch total okay. Solche Gespräche habe ich auch mit Freunden, die mit denen ich auch noch gut reden kann, die wirklich auch eine andere Meinung vertreten, wobei sich das teilweise jetzt auch langsam ändert, weil sie merken, vielleicht hattest du doch recht. Ich will nicht sagen, siehste, ich hatte nur von Anfang an Befürchtungen. Und ich sage, viele Leute, die das alles mitmachen, die haben die gleichen Werte wie ich. Also ich kann nicht sagen, die sind alle Idioten, das stimmt ja einfach nicht. Es gibt diese Denunzianten, es gibt so Mitläufer, aber ich kenne sehr viele Leute, die ich sehr mag, die das auch alles mittragen, aber das anders, die Situation anders bewerten. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und ich sage dann immer, okay, es kann sein, dass ich irgendwann sage, es war totaler Quatsch, ich gebe das dann gerne zu. Ich habe total gesponnen, ich habe Paranoia geschoben. Aber ich mag dich doch trotzdem noch. Mhm. Und da müssen wir doch hinkommen, dass das möglich ist.
Ja, und ich finde es vor allem schön, auch also zu sagen, möglicherweise irren wir uns hier auch.
Total.
Und das auch zuzugestehen und aber auch zu sagen, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, warum lässt man jemanden, der sagt, die Erde ist ein Würfel, nicht sagen, die Erde ist ein Würfel. Und wenn der 1000 Leute findet, die sagen, die Erde ist ein Würfel. Also das ist, glaube ich, am Ende, es geht nur darüber, über unser Herz und nicht mehr über unseren Verstand. Und wenn das Herz die Meldung gibt, es passt, das habe ich halt in den letzten Jahren so stark auch empfunden und auch diese Transformation, jetzt fällt mir fast der Knopf aus dem Ohr, mitmachen dürfen. Ich bin total verstandesgesteuert gewesen und kann jetzt meine Intuition plötzlich wieder fühlen und abrufen. Und es wird immer stärker und es wird immer besser und es fühlt sich einfach richtig an. Und das ist genau das auch, was du sagst. Man kann mir dann auch irgendwie sagen, du bist das oder das oder das. Es geht mit mir nicht mehr in Resonanz.
Ja, absolut.
Und wenn es das nicht tut, gehe ich auch nicht in den Kampf. Ich gehe nicht in die Gegenwehr. Ich bin nicht dagegen, sondern ich nutze meine Energie dafür, was Positives aufzubauen. Schön. Und zu sagen, macht ihr euers, aber ich möchte so nicht. Und ich glaube...
Na, wir planen das nächste Festival. Wir sind schon im Mai.
Und dann schafft ihr drei Viertel oder diesmal ganz?
Ja, mal gucken. Ich bin zuversichtlich, wir schaffen ein bisschen mehr als jetzt. Ja. Aber wir haben, ich meine, es ist ja auch, also wir hatten einen ganz, ganz tollen Samstag. Wir hatten 11 Stunden lang Programm und es war so schön. Es waren so tolle Künstler, Kollegen, Zuschauer, alle waren begeistert. Also das kann uns keiner nehmen. Also das, was du meinst mit die Angst verlieren, wir sind... Also was heißt Risiko? Aber wir haben gesagt, wir machen jetzt dieses Festival und hatten auch kritische Beiträge dabei. Und dass es so gekommen ist mit den Anschuldigungen, so what, okay.
Ja.
Aber diesen Samstag kann uns keiner nehmen. Und der stiftet noch viel mehr an, dann Impulse zu setzen, wieder was mehr zu kreieren und so. Also
ja, und der gibt auch anderen Mut dann, auch was zu machen.
Ja.
Das ist immer, glaube ich, diese Vorbildfunktion, dieses Leuchtturmsein, dieses einfach machen und andere dazu motivieren, eben auch tätig zu werden.
Ich meine, warum sind wir denn irgendwie auch Künstler geworden? Irgendwie den nächsten Drehtag, um dieses, um jedes, um einen Redakteur kennenzulernen. Also ich kenne wirklich sehr nette Redakteure bei allen Sendern, aber wir müssen doch mal wieder zu unseren eigenen Grundfesten kommen. Was will ich eigentlich erzählen? Mhm. Das finde ich gerade total spannend, irgendwie mich selber zu fragen, okay, mit wem möchtest du eigentlich arbeiten? Mhm. Nur weil, keine Ahnung, wie die 2G, 3G, 5G, was weiß ich, was die sich jetzt ausdenken, ich vielleicht jetzt gewisse Sachen nicht mehr machen darf, weiß ich nicht. Frage ich mich, vielleicht deshalb höre ich doch nicht auf, künstlerisch tätig zu sein. Im Gegenteil, ich merke irgendwie auch in meinem Umfeld, ich kenne viele Leute, die sich vielleicht nicht so raustrauen, aber es gibt sehr viele Künstler, die sehr so denken wie wir, aus irgendwelchen Gründen nicht nach vorne gehen. Aber es ist auch völlig okay, ist auch nicht jedermanns Sache. Aber ich denke, oh, jetzt kannst du vielleicht mit dem was machen oder mit der oder wir machen jetzt einen Film oder ein Theaterprojekt. Ich freue mich gerade total auf das, was kommt.
Und das Schöne ist ja auch, dass dadurch neue Leute mal nach vorne kommen können, ja, aus der künstlerischen Szene. Ja. Also ich merke es gerade auch im Hip-Hop-Genre, wo ich jetzt tätig bin, dass, also in 2020 habe ich halt viel auf Demos bin ich aufgetreten. Ich war so einer von ganz wenigen, ja. Und die ganzen anderen Mainstream-Rapper saßen halt alle zu Hause, konnten ihre Auftritte nicht mehr spielen. Und das war halt auch geil. war halt auch geil, einfach da auf Demos spielen zu können. Das war eine Opportunity, die mir diese Krise gegeben hat. Oder wie wir mit den Rebellions, die ihr auch getroffen habt hier, ein sehr geiles Lied, ich mach da nicht mit, veröffentlicht haben mit Xavier Naidoo. Also da ergeben sich dann einfach neue Konstellationen, neue, auch einfach neue frische Gesichter, die irgendetwas artikulieren, was halt die Alten nicht mehr in der Lage sind zu artikulieren, weil sie wissen, boah, dann bricht hier mein ganzer Status, meine ganze Karriere bricht dann zusammen. Und ich finde diese Leute, die jetzt hervorkommen, ich finde die einfach alle absolut genial. Und ich glaube auch, dass viele von denen sind dann halt, vielleicht in 1, 2, vielleicht 5 Jahren sind auch die Leute, die dann vielleicht ihren Platz im Mainstream verdient machen, weil sie einfach jetzt Eier und Courage gezeigt haben, in einer Zeit, wo halt alle sich weggeduckt haben.
Aber das ist auch das, was man interessant findet an Künstlern, oder? Also weil das war letztes Mal
ist ja auch ein bisschen das daran reiben und auch mal der Skandal, und das gehört ja auch dazu. Also das, also einfach auch wirklich der Künstler, der auch mal, also es ist ja verrückt, wenn man mal so will, dass es eben heute als Künstler ein Skandal ist, auf einen Spaziergang zu gehen, wer hätte das gedacht, dass das ausreicht.
Ja. Also ist auch nicht unschuldig, ne?
Wie bitte?
Der Spaziergang ist auch nicht mehr unschuldig. Also, das hatten wir in der letzten Sendung, da wo es ja auch um Kunst- oder Kulturwirtschaft ging, welche Rolle spielt denn der Künstler? Ne? Die Frage, also was ist denn, warum bin ich denn Künstler? Ja. Warum habe ich mich für diesen Weg entschieden? Und das ist nach wie vor, also das, was ich interessant finde, sind die Leute, die irgendwie Courage beweisen in einer Situation. Mhm. Also nicht immer nur, ich schreibe Texte zu Courage und zu irgendwie Aufstehen und Widerstand und Mut und diese ganzen Werte, die man hochhält. Aber ich
lebe das auch.
Ja, ich finde schon. Das hat eine gewisse Integrität und Authentizität. Wie heißt das Wort?
Authentizität. Das ist eigentlich schon mit Rap, oder? Authentizität.
Ja, voll. Absolut.
Und aber auch diese, also wir hatten es ja auch dann in der Sendung über die
Remonstration.
Der neue Rap-Song, genau. Da.
Die Remonstration. Ich bin nicht schwarz-weiß, sondern blau-schwarz. Aber wir machen was zusammen. Nein, so einen alten Sack braucht man doch auch mal irgendwie.
Da nagel ich euch drauf fest, wir machen was zusammen.
Nee, die Remonstrationspflicht für Künstler, wie es für Beamten gilt. Also das, weil ich finde ja immer, also man hat, sucht ja gerade den Weg in die Kunst, um sich mit gesellschaftlichen Veränderungen, Entwicklungen, Phänomenen auseinanderzusetzen. Daher kommen ja auch die ganzen Texte, Stücke, Werke zu den Werten, die wir so hochhalten seit Jahrzehnten. Ne? Ausgrenzung, und darf man nicht, aber immer bei Gewissen ist das jetzt in Ordnung. Mhm. Und so, das ist da irgendwie, finde ich, also es ist so, ich habe für jeden Verständnis für seine Situation. Ja? Also ich hau das außer Herrn Drosten nicht entgegen. Dem habe ich mal geschrieben, dass er ein Arschloch ist, und das hat ganz gut getan. Aber
okay.
Aber
also, hat er geantwortet?
Ja.
Jetzt tatsächlich?
Ja. Also ich habe ihm geschrieben, es gab dann, er hatte mir im Mai...
Okay, wir wiederholen das jetzt nicht nochmal, weil wir sonst wegpiepen müssen, aber ja.
Okay, darf ich die Geschichte erzählen?
Ja, natürlich.
Ja, er hatte mir im Mai 2020 schon eine E-Mail geschrieben, also geantwortet auf eine von mir. Und er schrieb dann, liebe Frau Konrad, bitte glauben Sie mir, Ihre Informationsquellen sind falsch, und schauen Sie bitte in die USA und nach Russland und demnächst auch nach Afrika. Herzliche Grüße, was weiß ich. Und dann... kam jetzt, also ne, er warf mir quasi vor, ich bin nicht richtig informiert. Und dann gab es jetzt in Cicero, in dem Magazin, einen Artikel, dass er wohl bestätigt jetzt, dass in Wuhan im Labor, dass es jetzt irgendwie da nicht ganz so ungefährliche Geschichten gelaufen sind. Und ich war so wütend, weil er mir geschrieben hat, Frau Konrad, also ne, so in dem Fall hat es mich nicht wirklich getriggert, aber jetzt dadurch, dass es quasi bestätigt ist, dass die Informationen ja doch nicht ganz so falsch sind, da, ich saß an meinem Tisch, dachte, du bist einfach ein Arschloch. Also, und das habe ich
ist natürlich auch nicht freundlich, muss ich sagen.
Nee, das war auch nicht meine Absicht, freundlich zu sein. Also,
da sind wir beim Skandal.
Da sind wir auch mal wütend, ne?
Ja, und es ist auch gesund, das mal raus. Also, ich meine, weiß ich nicht, ist nett nicht. Und dann gab es auch so eine Stimme im Kopf, die sagt: Oh Mensch, Feline, das ist, ich meine, ist ja auch ein armer Kerl, so, das ist ja auch gemein jetzt irgendwie eben so, einfach, ich kenne ihn ja gar nicht. Aber, und er antwortet, darum ging es ja. Er antwortet dann und schrieb: Liebe Frau Konrad, oder hallo Frau Konrad, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, liebe Frau Konrad, auch wenn Sie so unflätige Ausdrucksweise wählen, irgendwas, so bezeugt sich da anscheinend auf den Begriff oder die Bezeichnung. Ja, ich sei einer Verleumdungskampagne aufgesessen, wieder erneut und er könne ja quasi auch nichts dafür, dass ich immer noch diese falschen.
Aber ich muss sagen, also nochmal, das Format hier heißt Fair Talk und wir sind damals angetreten und haben gesagt, also wir machen das hier, weil wir auch mit ihm sprechen. Ja. Also wir haben ihn mehrfach eingeladen, er ist bisher nicht gekommen. Aber ja, ich, also weil mir, nein, aber nein, mir geht es einfach darum, tatsächlich mit Menschen zu sprechen und sie zu verstehen.
Und das ist ja genau der Punkt von Sabine. Ne? Die Leute müssen unbedingt an einen Tisch kommen. Und es wird aber mit allen Mitteln vermieden. Ja? Ja. Ich freue mich auch immer. Jetzt gab es einen Shitstorm von der Antifa wegen meinen neuen Songs und ich will dann immer kommentieren und mit denen reden und irgendwie in Dialog kommen. Aber die Leute wollen das überhaupt nicht. Ja? Also es ist diese Gräben, die sind so tief. Und das ist halt dann auch, ja, laut Herrn Scholz gibt es keine Spaltung. Ja? Das ist halt,
das Gefühl habe ich aber Spaltung. Auch. Das
keine
auch
Spaltung so ein bisschen, und keine rote Linie mehr.
Es geht so ein bisschen um Comfort Zones. Ne? Ich habe auch das Gefühl, niemand hat ein Interesse daran, diese Bubbles wirklich aufzulösen. Das ist ja auch, finde ich, so ein bisschen dieses Thema mit der Kontaktschuld, die ja auch momentan so ganz groß ist. Dieses, okay, wenn du zum Beispiel auf einer Bühne sprichst, bevor dir jemand gesprochen hat, der als rechtsradikal betitelt wird oder so, warum ist das jetzt ein Problem? Warum ist das nicht eher, warum hat das nicht eher ein großes Potenzial, dass man die gleiche Plattform nutzt und die Menschen anspricht, die dem vorher zugehört haben? Ja. Ist das nicht was total entwaffnend sein kann, wieder ins Gespräch zu kommen, einander positiv zu beeinflussen und so weiter und so fort?
Wenn die ganzen Nazis jetzt mit einer Giovanna Winterfeld und einem Schwarz-Weiß auf der Bühne mitgrooven bei meinen Songs, ja, was sind das denn dann noch für Nazis? Ja? Wenn die, also die Leute sehen halt auch nicht das verbindende Element. Man hat dann viel von dieser Querfront gesprochen und hat gesagt, oh, da braut sich was zusammen, das ist brandgefährlich. Ja, und ich fand das von Anfang an geil. Ich habe gesagt, da laufen verschiedenste Menschen zusammen, vereint, für eine Sache. Und das ist doch was Positives. Also,
und das Entwaffnendste, was es gibt, ne? Menschen in die Augen zu gucken. Also oft ist es ja, ne, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht so. Die Angst vom Unbekannten, die überhaupt dafür sorgt, dass man so krasse Feindbilder hat oder so krass projiziert. Ja. Und das kann man ja auflösen, indem man sich einfach begegnet auf Herz.
Aber es gibt halt so ein bisschen so zu akzeptieren, was du eben gesagt hast, mit wenn jemand nicht sprechen will, dann kannst du halt auch nichts machen, außer den Menschen da in aller Freundlichkeit und Liebe da sein zu lassen, wo er ist, ne? Also, wobei ich auch manchmal denke, mit Freundlichkeit kann man auch nicht, also manchmal kriegt man auch eine Antwort, wenn man unfreundlich
ist. Ich glaube wirklich, dass wer auch immer das ist, also die links, rechts, ich weiß nicht, wer da so uns da so bekämpft, aber der Graben, der da ist, der wird von diesen Leuten, die brauchen dieses Feindbild.
Absolut.
Das ist total irre, weil, also durch mal im Knast, wie gesagt, ich hatte 2 Jahre lang in so einem Knast gearbeitet, wo fast nur Rechtsradikale waren. Das war wirklich so ein Fascho-Knast irgendwie. Das war auch damals irgendwie, wenn du da nicht eine Glatze hattest, dann hast du irgendwie Ärger gekriegt.
Wo war das?
In Vriezen.
Vriezen?
In der Nähe von Strausberg, Bad Freienwalde, so ein Jugendknast. Und es war auch, ist jetzt auch schon um die 2000er, da war das auch nochmal eine andere Art von Jugendkultur im Osten irgendwie. Mhm. Und durch die Arbeit, die wir gemacht haben, war es aber so, die konnten das nicht halten, weil wir so über die Herzensenergie gegangen sind, dass im Laufe unseres Projektes immer wieder Jungs gesagt haben, ich gehöre da nicht mehr dazu.
Einer von denen hat doch heute sogar meine E-Gitarre, oder? Keine Namen.
Ja, genau. Markus, genau.
Keine Namen nennen.
Ja, genau. Und die wurden dann halt von den anderen auch beschützt im Knast. Wir haben gesagt, wir hatten dann richtige Diskussionen gehabt in unserem Theaterprojekt, teilweise mit so Leuten, die irgendwie sich dieser rechten Ideologie zugehörig gefühlt haben. Und die gesagt haben, ich kann das nicht mehr halten, aber wenn ich dann mich selber zeige und mir mein Herz zeige, dann kriege ich von den anderen Jungs Ärger. Und dann haben die Jungs aus der Theatergruppe gesagt, okay, wir beschützen dich. Mhm. Aber das passiert doch nur, wenn man miteinander redet und wenn man dem anderen eine Chance gibt. Und ich meine, wir haben ja dieses, die Würde des Menschen ist unantastbar. Außer für Leute, die irgendwie mal rechts waren oder sind oder so, wollen wir die nicht wieder zurückholen.
Oh, danke, Sabine.
Also,
danke.
Und ich weiß, unser gemeinsamer Freund Fayyad, ein Syrer, guter Freund von uns, der auch mal in der Antifa war, der meinte irgendwie, er ist früher immer auf Nazi, zu diesen Anti-Nazi-Aufmärschen gegangen und hat gesagt, kommt zurück. Mhm. Weil es ist doch eine viel bessere Haltung zu sagen, kommt wieder zurück in unsere Menschenfamilie. Richtig. Aber deshalb finde ich eben auch, dass was, ich habe mal gedacht, ich bin Antifa, ich war ja irgendwie links, was die da machen, das ist für mich auch das, was man den Nazis vorwirft.
Ja, ja.
Die Gräben, die brauchen diese Gräben.
Ganz kurz, war das nicht auch der Fleischhauer, der gesagt hat, Nazis raus, mit der Parole hat er erstmal ein Problem, weil wohin denn?
Ja, das ist
zum
super.
Mond? Oder wohin sollen wir die denn tun? Genau. Wollen wir die nicht viel lieber
zu uns zurückholen?
Ja, so. Was wollen wir eigentlich?
Und die Gesellschaft
wollen wir wieder eine Welt und eine Gesellschaft sein oder wollen wir diese Bubbles und dann müssen wir halt irgendwie einen zweiten Planeten plötzlich ranholen, damit wir in unseren Parallelgesellschaften weiterleben können? Also ich will definitiv Ersteres.
Statt zu sagen, komm doch mal zurück zu uns.
Ja. Das wäre ja die Überwindung grundsätzlich von Spaltung in jeglicher Richtung. Und das ist aber wieder, wenn Spaltung ein Herrschaftsinstrument ist, dann beißt sich da die Katze in den Schwanz.
Das Machtsystem braucht ein Feindbild, um sich selber zu legitimieren, weil Macht definiert sich eben auch über die Abgrenzung zu etwas anderem. So. Und im Kontext dieser Krise sind es jetzt eben die Ungeimpften, die Querdenker. So. Ohne die kann man halt auch nicht dieses ganze Ding hier am Laufen halten. Man braucht das. Oder im größeren Kontext sind es dann die Rechtsextremen. Man könnte diese Menschen so locker in diese Gesellschaft holen, ja, mit all den Mitteln, die wir haben, all den kompetenten, schlauen Soziologen, Psychologen, Politologen, könnte man so viel machen, um die Gesellschaft wieder heiler zu machen. Ja, auch. Aber diese Lager, die werden unbedingt forciert und das liegt halt auch an unserem politischen System. Wir gucken uns nie an, was ist eigentlich der Konsens. Wir gucken uns immer erst an, wo liegen die Differenzen und wir geilen uns in den Medien an diesen Differenzen auf, noch und nöcher. Dabei haben wir eigentlich so einen krassen Konsens als Menschen an den Dingen, die wir wirklich wollen, ja?
Ja, ja.
Die wir alle wollen. Wir wollen alle Wertschätzung, wir wollen alle Sicherheit, wir wollen alle
Liebe.
Ja? Wir wollen alle Wohlstand, so. Es gibt so viele Dinge, die wir gemeinsam wollen, aber man konzentriert sich eben immer auf diese spaltenden Elemente, weil man da dann auch eben so schön dieses Machtsystem irgendwie erhalten kann oder befeuern kann.
Nichtsdestotrotz, um das auch nochmal klarzustellen, um mal zurückzukommen zu den Spaziergängen. Also ich habe auf diesen Spaziergängen bis jetzt keine Rechtsradikalen getroffen.
Aber wie erkennst du
mich? Ich weiß nicht, ob man einem das ansieht oder so, aber ich hatte ja früher dieses Bild von Glatze und Springerstiefeln. Also ich weiß, ne?
Das ist
jetzt auch nicht so, dass ich da lauter Nazis begegnet bin. Jedenfalls nicht so, dass ich es gemerkt hätte.
Ich finde es auch mittlerweile so dämlich, das erklären zu müssen. Also ich finde irgendwie, das ist jetzt kein persönlicher Angriff, oder so, sondern einfach so ein, warum müssen wir denn das immer wieder betonen? Also es ist so ein...
Ja, sprechen wir mal über Distanzierung.
Also zu sagen so, ich habe da niemanden gesehen, also...
Ich glaube, wir kommen an der Stelle auch nicht. Also das ist so, da habe ich so das Gefühl, irgendwie da drehen wir uns im Kreise, sondern am Ende ist es immer wieder das ins eigene Handeln kommen, wie ihr beide den Song gemacht habt oder ein Festival oder du Menschen hilfst, irgendwie aus dieser Gewaltspirale rauszukommen. Ist das eigentlich möglich, dass wir davon was hören, so ganz spontan, oder ist das schwierig jetzt?
Giovanna, was sagst du?
Kriegen wir das zum Schluss
der Sendung sicher?
Ja, bestimmt. Komm, gib mir deine Hand und hab doch keine Angst. Wir halten fest zusammen auf dem Weg zum Neuanfang. Willst du weitermachen?
Wir gehen für unser Land, ist der Weg noch so lang. Nichts, was uns halten kann, bei unserem Spaziergang.
Genau.
Hey du, hey du, zieh doch nicht so ein Gesicht. Wir gehen heute spazieren, sag mir, kommst du mit?
Kommst du mit?
Überall in der Bundesrepublik. Schritt für Schritt holen wir unser Land zurück. Hey du. Ja, lieber Herr Polizist, ich weiß, du tust auch nur deine Pflicht. Doch heute tu bitte, was richtig ist.
Schließ dich an.
Deine Bürger
brauchen dich.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Giovanna Winterfeld.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war schön.
Bei Sascha, herzlichen Dank. Bei Feline Konrad.
Danke auch.
Und bei Sabine Winterfeld.
Ja, schön bei euch. Danke auch.
Vielen, vielen Dank. Und wir bleiben in Kontakt und sind sehr gespannt, wohin die Reise geht.
Absolut, ja.
Ja. Euch danke ich auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.
Auf Augenhöhe.